ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Im Studio Jens Wolters. Hallo.
Die Leiterin der Online-Redaktion des Defense Network, Dorothee Frank, ist zu Gast in SWR 1 Leute. Wie ist die aktuelle Lage in der Ukraine einzuschätzen? Ich habe nur einen Aspekt mir rausgepickt. Das UN-Nothilfebüro hat gerade gesagt, dass es im ganzen Land keinen sicheren Ort für die Menschen in der Ukraine gibt. Das hat mich jetzt leider ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ist das in einem Krieg nicht oft so?
Also eigentlich ist man früher von klassischeren Kriegen mit einer Frontlinie ausgegangen und dass hinter der Frontlinie es relativ friedlich wäre für die Bevölkerung. Relativ auch immer, es gab schon immer Flugzeugangriff oder so. Bloß dieser klassische Krieg, den gibt's heute nicht mehr. Also in der Ukraine sieht man tatsächlich Drohnenangriffe, vor allem die Shahed-Drohnen, die iranischen sind ja sehr berühmt, mit denen Russland Kiew bombardiert, was auch einen gewissen Abstand von der Frontlinie hat. Und immer mal wieder Städte einfach bombardiert, weil sie es können. Also man merkt eben wirklich, dass kleine Orte, die weder was mit Rüstung zu tun haben, noch eine besondere Bedeutung haben, mit einem Mal im Visier stehen, bombardiert werden, damit eben Russland, die russischen Streitkräfte den Ukrainern sagen, ihr könnt euch nicht sicher fühlen. Es ist natürlich dort deutlich weniger. Direkt an der Front gibt es einen Streifen von etwa 50, 60 Kilometer. Da wird schon alles durch Russland kontrolliert. Da leben weiterhin Menschen. Aber wenn die zum Beispiel ärztlich versorgt werden sollen, dann muss das tatsächlich in fast Geheimoperationen geschehen, damit eben die Ambulanzfahrzeuge, die werden extra beschossen durch russische Streitkräfte. Es werden, wenn mehr als zwei oder drei Fahrzeuge gemeinsam unterwegs werden, werden die auch beschossen in diesem Grenzstreifen von 50, 60 Kilometern. Also alles, was dort stattfindet, ist tatsächlich aktiver Krieg und alles weiter hinten kann getroffen werden oder auch nicht. Und die Angriffe haben so zugenommen, ich habe die App, weil ich ja auch dort war und auch das ein bisschen nachverfolge, es gibt so eine App mit Angriffen. Mhm. Die muss man auf stumm schalten zum Großteil, weil sonst wird man nur noch gestört dadurch. Also es ist schon enorm, was da passiert.
Ja, das ist wohl so, weil ich habe alleine jetzt, um zu erfahren, was aus der vergangenen Nacht dort passiert ist, mir die Meldung rausgesucht, dass es mindestens 20 Tote durch russische Angriffe in der Ukraine gab. Und alleine die Tatsache, dass wir seit über 3 Jahren einen Ukraine-Ticker haben zum Krieg dort, den ich sonst nur von Fußballspielen kenne, der lässt das leider ja so normal erscheinen. Mhm. Dass das für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Ja, für uns aber auch nur, weil wir so weit weg sind.
Ganz genau.
Also wenn man vor Ort ist und dann merkt man schon so eine gewisse Grundanspannung in der Bevölkerung. Sie probieren natürlich ein normales Leben aufrechtzuerhalten, weil eben in Kiew, es ist eine Millionenstadt, größer als Köln von den Bevölkerungen her. Und die Menschen dort leben, die arbeiten dort, die wollen ja auch weiter normal leben. Die wollen ja ihren Beruf ausüben, so wie wir beide unseren Beruf ausüben. So würden wir dort auch weiter unseren Beruf ausüben und alle anderen auch. Und dann kommen aber immer wieder diese Drohnenangriffe. Und das Schlimme daran ist, eigentlich gab es mal eine Genfer Konvention, wie ein Krieg anständig abzulaufen hätte.
Was immer keine, auch anständig heißt.
Ja, aber keine zivilen Opfer, kein unnötiges Leid, keine Ambulanzfahrzeuge beschießen. Und das zählt alles nicht. Es werden extra Schulen beschossen, es werden extra Shopping-Malls beschossen und es werden extra Wohnblöcke beschossen durch die russischen Streitkräfte. Und das ist auch etwas, wo man eigentlich gehofft hatte, das gibt's nicht mehr. Es gibt's aber wieder und das macht's eben so schlimm, diesen Ort oder diese Orte direkt vor der Haustür zu haben, wo man eben auch hinfahren kann, wo Menschen versuchen, ein normales Leben zu führen und gezielt angegriffen werden, obwohl sie mit dem Krieg an sich erstmal nichts zu tun haben.
Sie haben jetzt schon die klassische Front genannt, Sie haben Drohnen genannt. Auf welchen Ebenen findet dieser Krieg überall statt? Wir können weitergehen, uns ins Internet bewegen, wo bewusst Falschmeldungen platziert werden. Das ist ja weit gestreut.
Ja. Das gehört auch dazu, natürlich die Desinformationskampagnen, die gefahren werden, in großem Stil. Also das muss man sich nicht vorstellen, dass so ein paar Leute nur irgendwas verbreiten, sondern es sind wirklich Bot-Armeen. Der ukrainische Nachrichtendienst hat mal so eine Auflistung gemacht bei den letzten Wahlen in Kanada, wie viel russischer Einfluss da unterwegs war. Dass man einfach, und das Problem mit der heutigen künstlichen Intelligenz ist auch teilweise, je mehr Input die kriegt von falscher Seite, desto mehr glaubt sie das. und genauso Menschen, die nur noch Reels von einer Richtung sehen. Wir hatten das in Deutschland auch ein bisschen vor der Wahl, wo eben so Einzelfälle mit Verbrechen, die durch Migranten begangen wurden, so hoch gepusht werden, dass es tatsächlich Menschen gab, die in ihren Timelines nichts anderes mehr gesehen haben. Und sowas wird auch gesteuert, wie oft was ausgespielt wird. Da werden dann auch Nachrichten manipuliert und dergleichen. Also da ist ein Informationskrieg unterwegs, den wir noch gar nicht beherrschen können und den wir auch gar nicht überblicken können. Hier in Deutschland gab es, glaube ich, nie eine Aufarbeitung, wie in der letzten Wahl Einzelvorfälle gepusht wurden.
Die Militärexpertin Dorothee Frank ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie waren nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Nehmen Sie uns mal so gedanklich mit, was haben Sie da vorgefunden? Menschen, das Land, wie ist es Ihnen begegnet?
Also die erste Herausforderung ist, überhaupt hinzukommen, weil der Luftraum gesperrt ist, es fliegt nichts.
Mit dem Zug?
Mit dem Zug hätte eine längere Umsteigzeit an einem einzigen Bahnhof, wo alle umsteigen müssen, stattgefunden. Deswegen bin ich tatsächlich von Warschau aus mit dem Flixbus gefahren, ein Übernacht-Flixbus. Und es ist, alle müssen so in die Ukraine. Dadurch fühlen sich die Ukrainer auch ein bisschen abgeschnitten, weil sie müssen ja auch irgendwie Besuche von Verwandten, die im Ausland sind oder so, kosten immer 24 Stunden Reisezeit. Egal, wo man in der Ukraine ins Ausland möchte, man muss etwa 24 Stunden Reise einplanen. Und dadurch haben auch viele eben die Verbindung übers Internet, über Social Media. Das ist bei den Ukrainern ganz groß, damit sie eben den Kontakt in die Welt halten und sich nicht so abgeschnitten fühlen, sondern weiter teilnehmen an der Welt, auch weiter teilnehmen am Leben, an den Entwicklungen. Und in der Ukraine selber, die sind dadurch sehr fortschrittlich, weil sie eben das Internet und diese Verbindung in die Welt so umarmen. Also ich habe da im Restaurant bestellt, mal über einen QR-Code bezahlt, auch gleich online. Also es ist alles sehr auf Internet geprägt, sehr modern. Verbindung ist dort sehr gut. Die Menschen versuchen halt eine Normalität, sich in diesem Krieg zu erhalten, indem sie zum Beispiel auch sehr schnell aufbauen. Wenn ein Gebäude da getroffen wurde, dann ist das innerhalb von einer Woche spätestens wieder aufgebaut, als gäbe es nichts. Die Straßen sind sofort aufgebaut. Es ist wirklich, es wird immer gleich probiert, Schäden zu beseitigen, damit eben alles wieder wie normal aussieht. Das merkt man daran. Fenster lassen sich nicht so schnell ersetzen. Dass dann viele Gebäude, die eigentlich wie neu gebaut aussehen, eben mit Holz anstatt von Fenstern da sind. Daran sieht man beseitigte Schäden. Ansonsten alles sehr schnell wieder aufgebaut, alles sehr schnell beseitigt, um eben die Normalität zu halten. Man sieht da Kindergärten, die einen Ausflug machen. Man sieht normale Frauen, die halt einkaufen gehen, Männer, die ihrer Arbeit nachgehen. Viel Business. Was man wenig sieht, ist das, was man sonst in Großstädten hat, Armut. Weil die ganzen Obdachlosen, die sind schon alle weg. Jeder, der dort ist, der hat irgendwie einen Job, hat irgendwas zu tun, hat irgendwas zu machen. Es ist dadurch ein sehr geschäftiges Leben auch. Man merkt natürlich, sie leiden darunter, dass sie halt abgeschnitten sind.
Aber alleine diese Tatsache, Zerstörtes gleich wieder aufzubauen, das zeigt ja auch den Willen und die Kraft der Menschen über die 3 Jahre hinweg.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das hat zugenommen. Am Anfang sind ja sehr viele geflohen. Da sind viele schon wieder zurückgegangen mittlerweile, weil sie eben am Anfang die Angst hatten, Russland überrollt die Ukraine in einem Wahnsinnstempel. Da sind viele geflohen, weil sie eben nicht den Russen in die Hände fallen wollten, weil sich die Leute ja noch an die Sowjetzeiten erinnern. Das ist auch ein großes Mahnmal. Das stellen sie jetzt auch immer wieder hervor, diese eine Hungersnot, die durch die Sowjetunion unter Stalin noch der Ukraine aufgezwungen wurde, wo Millionen Menschen auf den Straßen einfach verhungert sind. Und auch ansonsten diese Erniedrigung, die sie eigentlich erleben mussten, weil sie fühlen sich natürlich nicht als Russen, weil sie immer diskriminiert wurden. Sie waren immer eine Bevölkerung innerhalb der Sowjetunion, die halt schlechter war, die nicht so gut war wie die anderen. Und da wollen sie natürlich nicht hin. Da sind viele vorgeflohen, die jetzt zurückkommen, weil sie jetzt sehen, wir können kämpfen, wir können uns verteidigen. Und vielleicht können wir gut gewinnen. Was ist gewinnen? Also die Ukraine wird nicht Moskau erobern, aber vielleicht die alten Grenzen wiederherstellen.
Was ich mich manchmal frage, sind wir eigentlich hier über die Jahre leider so ein bisschen kriegsmüde geworden, was den Ukraine-Russland-Konflikt angeht. Auch nochmal wahrscheinlich dadurch verstärkt, dass es parallel im Nahen Osten auch Ausschreitungen gibt und dass wir das ein bisschen aus dem Fokus verlieren?
Ich weiß nicht, ob es kriegsmüde ist, weil wir haben, also meine Generation hat ja keinen Krieg erlebt. Es ist eher Bequemlichkeit und, glaube ich, auch zu viel Hoffnung gewesen. Also ich habe nach dem Ende des Kalten Krieges, habe ich als Kind erlebt, habe ich wirklich gedacht, Russland hat sich halt geändert. So wie Nazi-Deutschland sich auch geändert hat. Warum sollte eine Sowjetunion, die Verbrechen begangen hat, die vieles schlecht gemacht hat, sich nicht auch ändern? Das war so mein Glaube, woraufhin ich dann dachte, Europa ist eine glückliche, friedliche Welt. Dann waren die Kriege halt in Afrika oder im Nahen Osten. Aber Europa, wir waren halt die Fortschrittlichen, die so weit waren, dass man sich friedlich verbinden kann, weil wir uns mit Wirtschaft und anderen Dingen vergnügen, sag ich mal, und eben das nicht mehr notwendig haben, plötzlich einem anderen Bomben auf den Kopf zu werfen.
Als Expertin für Wehrtechnik und für Verteidigung hat SWR1-Leute-Gast Dorothee Frank beim Blick auf den Ukraine-Krieg einen besonderen Fokus auch auf die Unterstützung, die aus Deutschland kommt. Zweitgrößter militärischer Unterstützer nach den USA sei das Land, schreibt die Bundesregierung im Internet. Stimmt wahrscheinlich auch so, was die Finanzkraft angeht. Kann es eigentlich überhaupt genug Unterstützung geben, frage ich mich.
Auf jeden Fall nicht, weil was ein bisschen fehlt, ist auch Manpower. Es ist schön, Systeme hinzuschicken, es ist schön, Munition hinzuschicken, aber selbst bei diesen beiden Dingen, Munition vor allen Dingen, darf man nicht vergessen, dass Russland auch Unterstützung kriegt von anderen Diktaturen. Ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt tatsächlich so ein Schwarz-Weiß-Bild haben. Die Ukraine wird von den Demokratien unterstützt. Und zwar allen Demokratien, auch Japan, Australien dürfen wir nicht vergessen. Auch die leisten Hilfe an die Ukraine, was ich enorm finde. Die könnten ja sagen, was geht mich die Ukraine an? Sind ja mehrere Ozeane dazwischen. Aber selbst die helfen, um eben die demokratische Werteordnung zu erhalten. Und dagegen haben wir Russland mit Iran, mit Nordkorea, was auch ein großes Problem ist, weil zum Beispiel Russland, so viel Geld haben die ja nicht mehr. Es gibt ja die Sanktionen, die verkaufen Wissen. Und es ist ganz klar zum Beispiel auch, dass das iranische Atomprogramm einen enormen Schub dadurch kriegt, dass Russland für die Shahed halt ein paar Wissenschaftler und andere Dokumente rüberjagt. Also von daher hat Russland im Moment fast mehr Unterstützung als die Ukraine, was Drohnen angeht, was Munition angeht. Und was man nicht vergessen darf, Russland verheizt seine eigenen Menschen. Da sind schon deutlich über 1 Million gefallene Russen. Das muss man sich mal vorstellen. In 3 Jahren über 1 Million Tote und Verwundete auf so einem kleinen Streifen. Da die Ukraine hat deutlich, deutlich weniger Verluste, weil sie aber auch anders vorgehen. Die passen besser auf ihre Menschen auf. Nur trotzdem werden es nicht mehr.
Wie gesichert sind eigentlich solche Angaben? Wie viel Tote und Verletzte es auf der jeweiligen Seite gibt?
Im heutigen gläsernen Gefechtsfeld, wo Drohnen, wenn die einen Angriff durchführen, am Ende ja auch Videoaufnahmen liefern, die ausgewertet werden, sind sie schon relativ verlässlich. Natürlich Kriegspropaganda ist mit dabei, das darf man nicht vergessen auf beiden Seiten.
Manpower, haben Sie gesagt, die gerade der Ukraine dann auch fehlt, ist aber natürlich ein massives Problem, weil für ein Land, für eine Regierung wie die deutsche, abzuwägen zwischen Bedarf, Bestand und auch politischer Handhabe, ist jetzt nicht ganz so leicht.
Ja, weil es natürlich einen ganz anderen Effekt hätte, wenn tatsächlich Soldaten reingehen. Frankreich hat das ja mal vorgeschlagen, dass NATO-Soldaten tatsächlich reingehen. Danach gab es ein Treffen der Chief of Defense, also der obersten Soldaten der NATO-Streitkräfte. Daraufhin hat die USA versucht, einen Friedensvertrag auszuhandeln, ja, tatsächlich unter Trump. Das sollte nämlich einen gewissen Spielraum schaffen, dass Soldaten die Grenzsicherung, zumindest den Status quo, erhalten können. Dafür muss ein Frieden bestehen, das stimmt schon. Erst muss ein Frieden da sein, dann gibt's befriedetes Gebiet. Auf diesem befriedeten Gebiet in der Ukraine könnte auf Wunsch der Ukraine Soldaten reingesetzt werden. Und dann würde Russland wahrscheinlich nicht mehr angreifen.
Dann können wir gleich zu einem konkreten Fall kommen. Taurus-Marschflugkörper, eine Diskussion, die alle paar Wochen wieder aufploppt. Eine endgültige Lieferung von deutscher Seite wurde bislang nicht zugesichert. Da geht es dann nämlich auch ums Personal. Wer bedient diese Waffen, diese Abwehrwaffen?
Ja, und ist man dann schon Kriegspartei? Und diese Waffen könnten sehr weit tatsächlich fliegen, würden gegen Moskau wirken können, sagen wir so rum. Andererseits verstehe ich trotzdem nicht, warum es immer diese Ups and Downs gibt, weil Die Ukraine hat jetzt schon Waffen, die so weit fliegen könnten und hat sie aus anderen Nationen gekriegt. Sie wäre nicht auf den Taurus angewiesen, um Moskau zu erreichen. Das zeigt auch, dass die Ukraine tatsächlich vor so einem Schritt auch zurückscheut, eine letzte Eskalationsstufe dann vielleicht noch zu gehen. Aber ich verstehe zum einen nicht, warum Deutschland die Taurus nicht liefert. Die Bediener könnten ausgebildet werden in Deutschland. Zum anderen verstehe ich auch nicht, warum es immer wieder aufpoppt. Also ich verstehe die Konzentration auf dieses Waffensystem nicht, da gibt es andere.
Der deutsche Verteidigungshaushalt hatte im vergangenen Jahr ein Volumen von 52 Milliarden Euro. Aktuell sind wir bei mehr als 62 Milliarden Euro. Bis 2029 wird er schrittweise bis auf 152 Milliarden Euro gesteigert. In SWRs Leute möchte ich jetzt mit der Verteidigungsexpertin Dorothee Frank vom Defense Network darüber reden, was mit dem Geld eigentlich passiert. Haben Sie so einen Überblick, wie gut diese Milliarden investiert werden?
Ja, was heißt wie gut? Also sie werden investiert. Es fehlte halt an so vielen Stellen, dass selbst dieses Geld erstmal nicht ausreicht, um alle Löcher zu stopfen. Das war der Inspekteur Heer, hat zu Beginn des Ukraine-Krieges ja den berühmten Satz geprägt, wir stehen blank da. Das ist nicht besser geworden, weil es wurden Waffensysteme in die Ukraine abgegeben. Gleichzeitig muss das, was hier gekauft wird, auch noch produziert werden, getestet werden. Und einige Bereiche gab es gar nicht. Also Luftverteidigung, da hatten wir für ganz, ganz Deutschland nur wenige Patriot, die noch nicht mal ausgereicht hätten, um ganz Berlin zu schützen. Jetzt werden ein paar Systeme gekauft. Eines im letzten Jahr Iris TSL-M, aber auch ein Luftverteidigungssystem. Es ist zu wenig. Sky Ranger sollen gekauft werden, 18 Stück für ganz Deutschland beziehungsweise die Bundeswehr. Auch das ist zu wenig. Also es fehlt so viel. Es wird jetzt gesagt, es sollen 1000 Kampfpanzer gekauft werden zusätzlich. Die Bundeswehr hatte bisher 300 und ein paar zerquetschte. Um diese Dimensionen mal zu zeigen, was eigentlich alles fehlt, in welchem Tempo es beschafft werden müsste. Aber in dem Tempo wird es dann doch nicht beschafft, weil so schnell kann Stahl im Moment nicht produziert werden. Wir sind keine Kriegswirtschaft. Und das ist auch der Unterschied zwischen uns und Russland. Russland ist Kriegswirtschaft. Da wird eben kein Auto mehr gebaut, sondern der Stahl und das andere für Panzer benutzt. Da wird eben kein modernes Flugzeug mehr gebaut, kein Zug mehr gebaut. Das wird alles für die Kriegswirtschaft benutzt, kein Handy, kein sonstiges. Und da sind wir nicht, deswegen weiß ich nicht, wie wir in dem Tempo so schnell aufwachsen wollen und wo eben auch das Geld herkommt, weil das gehört ja auch dazu. Wir hatten vor dem Kalten Krieg eine große Armee, die auch entsprechendes Geld gekostet hat. Mhm. Die Steuern sind danach ja nicht gesenkt worden. Also hat jeder weiterhin das Geld bezahlt. Es wurde nur für andere Bereiche genutzt und wird auch weiterhin für andere Bereiche genutzt. Also ich sehe da ein ganz großes Problem im jetzigen Beschaffungsprozess, der darauf ausgelegt ist, dass Systeme 5 bis 10 Jahre brauchen, bis sie durchdiskutiert, durchgetestet wurden und endlich auf dem Hof stehen. Und die dann in Kleinstdosen beschafft werden, dass wir das hinkriegen.
Aber wir haben doch jetzt ein neues Gesetz der Bundesregierung zur beschleunigten Planung und Beschaffung.
Ja, ich würde mal sagen, das ist so der kleinste Nenner, auf den man sich wahrscheinlich einigen konnte. Also er ist nicht verkehrt, es sind schöne Ansätze drin, aber die großen Probleme sind gar nicht behandelt. Nehmen wir eine Parlamentsvorlage, die ist ab 25 Millionen Volumen fällig. Also fast jedes Flugzeug, fast jeder Panzer, fast jedes Schiff fällt darunter. Da brauchen mehrere gut bezahlte Arbeiter im Beschaffungsamt der Bundeswehr ein halbes Jahr für, bis die fertig ist, damit die dem Parlament vorgelegt werden kann. Das sind so viele geworden, dass die allein mit diesen Vorlagen kaum noch hinterherkommen. Und dann haben sie noch keine neue Technologie sich mal angucken können. Also wir überlasten uns da mit Bürokratie. Mhm. Es gab die Forderung, weil Inflation hat seit der 25-Millionen-Vorlage, als sie eingeführt wurde, stattgefunden, das auf 250 Millionen zu heben. Das würde eine enorme Entlastung bedeuten, wurde nicht angegangen. Andere Sachen, es gibt zum Beispiel einen Prozess, wenn ein Unternehmen berät im Vorfeld, darf es nicht mitbieten, weil es ja Insider-Informationen hat. Da hätte man auch mal rangehen können. Überhaupt Austausch zwischen Industrie und den Beschaffern in der Bundeswehr ist sehr unterbrochen worden, gewollt unterbrochen. Aber es ist halt unterbrochen. Das bringt einen auch nicht weiter, wenn man Wehrtechnik beschaffen will.
Das ist die Ausrüstung, das Personal ist das andere. Die Bundeswehr wirbt im eigenen YouTube-Kanal auf Dönerverpackungen etwa auch für neues Personal. Wie zuversichtlich sind Sie da, dass das alles greift?
Ich glaube, wenn die Situation ernst wird, wird die Bevölkerung auch zur Verteidigung bereit sein. Einige glauben das ja nicht, ich glaube schon. Ich glaube, dann wird die Bundeswehr auch einen großen Zulauf haben. Im Moment ist der Dienst halt wenig attraktiv. Die machen aber auch zu wenig dazu, ihn attraktiver zu gestalten. Die Bundeswehr heißt nicht umsonst Pendlerarmee. Alle 2 bis 3 Jahre wechseln die den Dienstort. Das ist nicht besonders familienfreundlich. Und deswegen pendeln die dann auch. Könnte man ja mal ändern, dass die eben nicht alle 2, 3 Jahre den Dienstort wechseln. Aber das muss sein, um Karriere zu machen. Und dann wird man nach Berlin versetzt, mal nach Bayern, mal nach Brandenburg. Wer will das denn machen?
Jetzt möchte ich in SWR1 Leute mit der Expertin für Wehrtechnik, Dorothee Frank, über die Position der EU im Ukraine-Krieg reden. Was richtet Ihrer Meinung nach mehr Schaden an? Sanktionen oder Panzer, schwere Artillerie und Munition für Milliarden Euro?
Beides eigentlich. Weil wenn man Sanktionen verhängt, dann kann der Gegner ja nicht mehr so viel einkaufen, wie er vielleicht gerne kaufen würde. Wobei, wie ich gesagt hatte, Russland das ja durch Wissensverkauf einfach ausgleicht. Wobei so einfach ausgleicht nicht. Also die russische Bevölkerung leidet schon stark unter den Sanktionen, was aber die russische Regierung nicht davon abhält, weiterzukämpfen. Die Panzerlieferungen für die Ukraine sind natürlich sehr wichtig, genauso Munitionslieferungen, andere Waffensysteme, wobei das ja weniger von der EU selber ist, sondern mehr von den Mitgliedsländern. Die EU selber hat ja gar keinen Topf, aus dem sie schöpfen könnte, genau wie die NATO ja auch keinen Topf hat. Von daher sind das immer die Mitgliedsländer. Ich finde es trotzdem ausgezeichnet, wie die EU reagiert hat, weil sie sich von ihrem rein zivilen Ausrichtung auch zu einem sicherheitspolitischen Akteur entwickelt. Ich weiß, in früheren Zeiten zum Beispiel Forschung der EU oder auch Finanzhilfen der EU waren an friedfertige Mittel geknüpft. Die durften nicht in Rüstungsprojekte rein. Dieser Umschwung jetzt ist schon viel wert, weil jetzt mal in wehrtechnische Forschung investiert wird, in Start-ups investiert wird, die im Rüstungsbereich sind. Das gab es vorher alles nicht. Deshalb ist der Umschwung schon sehr gut. Die Lieferungen von der EU sind natürlich nicht, das sind die Mitgliedsländer, aber die EU hat einen sehr guten Drive genommen, um ihre Freiheit und ihre Rechtsstaatlichkeit auch zu verteidigen.
Trotzdem gibt es ja nicht eine Stimme, mit der in Europa gesprochen wird. So eine gewisse Uneinigkeit, hilft die dann Russland eher?
Ich glaube, da hat man sich schon so dran gewöhnt. Also es gab ja immer diese Koalition, auch Schengen-Raum ist ja nicht die EU. Das sind immer Koalitionen der einzelnen Länder miteinander. Die EU hat aber schon geholfen, indem sie gerade in dem Bereich, wo sie groß ist, humanitäre Hilfe zum Beispiel, die Flüchtlinge, die versorgt werden, die ukrainischen Verwundeten, die versorgt werden, Medizinmaterial, da sind die schon ausgezeichnet aufgestellt und das nehmen sie auch ein, diesen Platz. Und ich habe auch das Gefühl, das Militärische überlassen sie immer mehr der NATO. Das war früher noch so ein bisschen ein Wettkampf, der wurde mittlerweile zugunsten der NATO entschieden, meiner Ansicht nach.
Bei der aktuellen Lage, die wir eben besprochen haben, habe ich dann einen Aspekt rausgelassen, den können wir aber jetzt nochmal aufgreifen, und zwar aktuelle Demonstrationen in der Ukraine gegen Präsident Selenskyj. Da geht es dann halt darum, dass Antikorruptionsbehörden per Gesetz sozusagen die Unabhängigkeit genommen werden soll. Schwächt das die Position der Ukraine im Verhältnis zur EU?
Ich glaube nicht. Dadurch, dass Selenskyj tatsächlich innerhalb von 3 Tagen mittlerweile umgeschwenkt hat und auch die EU um Hilfe gebeten hat bei der Ausformulierung eines neuen Gesetzes, was ich enorm finde. Ich kann mich nicht entsinnen, wann mal auf Demonstrationen so schnell und so gezielt reagiert wurde. Gleichzeitig finde ich es auch ein sehr gutes Zeichen für Demokratie, dass solche Demonstrationen überhaupt stattfinden. In der Ukraine selber hat man manchmal das Gefühl, das Militär muss sehr präsent sein, sie müssen Plätze absperren. So ein bisschen nicht Militärstaat, aber schon, es ist schon sehr viel Militär und die haben sehr viel zu sagen. Dass jetzt trotzdem Demonstrationen möglich waren, die sich auch durchsetzen konnten, weil sie ein reelles Anliegen hatten, halte ich für ein ausgezeichnetes Signal Richtung Demokratie.
Dass man eben trotz Kriegslage nicht alles dieser Situation unterordnet.
Ja. Weil ich glaube, das war die ursprüngliche Fassung des Antikorruptionsgesetzes. Die sollten die Dinge beschleunigen. Und wenn man eine Prüfung rausnimmt, wird es natürlich schneller. Würde man bei uns den Bundesrechnungshof aus allem rausnehmen, wird es vielleicht auch manche schneller gehen. Aber es muss halt Kontrollinstanzen geben. Die Bevölkerung hat gesagt, das muss es geben. Und der Präsident hat eingelenkt. Das ist doch toll für eine Demokratie. Das würde ich mir aus Russland auch mal wünschen.
Innerhalb eines Tages wollte US-Präsident Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit den Krieg in der Ukraine beenden. Wäre schön gewesen, hat aber nicht geklappt. Die Verteidigungsexpertin Dorothee Frank vom Defense Network ist weiter zu Gast. Und S-Ferns Leute, seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, finde ich die Rolle der USA auch im Ukraine-Krieg sehr schwankend. Wie bewerten Sie das Ganze?
Das sehe ich genauso. Sie waren früher ein verlässlicher Partner, eine Bank, auf die sich alle verlassen haben und verlassen konnten. Die haben ja den ganzen Kalten Krieg, die haben während der Zeit danach immer die Stellung gehalten. Jetzt wäre ich mir eben nicht mehr so sicher, ob überhaupt noch die USA so ein verlässlicher Partner sind, wenn es wirklich ernst auf ernst kommt. Ob, wenn jetzt tatsächlich ein Krieg Russland gegen die EU, gegen die europäischen NATO-Staaten ausbricht, die USA ihre Truppen beibehalten würden oder abziehen würden. Das ist zum ersten Mal, wo ich sage, ich bin mir da nicht sicher. Und früher wäre ich mir sicher gewesen. Genauso die Zusagen, da schwankt alles sehr. Man darf aber nicht vergessen, auf Arbeitsebene, innerhalb der Streitkräfte, innerhalb der Rüstungskonzerne, da ist die Verlässlichkeit weiterhin gegeben. Also eine Zusammenarbeit mit Lockheed Martin für die F-35 oder für die Hubschrauber mit Boeing, die wird weiter durchgeführt, die wird auch weiter professionell durchgeführt und gut durchgeführt. Genauso die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften. Bloß wenn der Präsident morgen sagt, wir ziehen alles ab aus Europa, dann haben die eben eine Befehlskette, dass alles abgezogen wird aus Europa. Das haben wir bei seiner letzten Amtszeit gesehen, wo er ganz schnell Truppen reduziert hat, umgestellt hat. Die US Army Europe gab es nicht mehr. Die wurde dann zu US Army Europe and Africa, damit so zwei zusammengefasst wurden. Das hat er alles sehr schnell, spontan für mich entschieden. Deswegen so ein schwankendes Land in dieser Größenordnung ist auf jeden Fall nicht besonders verlässlich.
Obwohl ich den amerikanischen Standpunkt einzufordern, dass von anderen Ländern finanziell, was die Verteidigung angeht, mehr kommen muss, ja auch durchaus verstehen kann.
Den gab es auch schon immer. Ja. Also ich glaube, es gab keinen amerikanischen Präsidenten nach Ronald Reagan, der nicht gesagt hat, gerade Deutschland macht zu wenig.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Nimmt Putin Trump ernst? Also es gibt jetzt ein 50-Tage-Ultimatum für einen Waffenstillstand, sonst Strafzölle. Was halten Sie davon?
Putin ist auf jeden Fall ein Spieler, sonst hätte er diese ganze Aktion nicht gemacht. Er hat damals ja drauf gesetzt, schnell die Ukraine einzunehmen und danach vergessen es die Leute, weil interessiert keinen mehr. Er spielt auch mit Trump. Ich halte Putin für den erfahreneren Staatsmann auf jeden Fall, für den beherrschteren Staatsmann. Andererseits steht er ja auf absolut verlorenem Posten, weil selbst seine Freunde, die anderen Diktaturen, die nutzen ihn nur so lange aus, wie er auch was bieten kann. Ansonsten lassen sie ihn fallen. Und da glaube ich, dass Trump doch noch von demokratischen Werten überzeugt ist. Er ist zwar anders, er ist ein Businessman, aber er glaubt noch an demokratische Werte, auch ans Völkerrecht und dergleichen. Er würde nicht so weit gehen, wie Putin gegangen ist. Aber es ist natürlich schwer einzuschätzen, wenn einer morgen so und morgen so sagt, ob man den dann noch als Staatschef ernst nimmt. Andererseits ist es die einzige Großmacht, die Russland was entgegenzusetzen hat. Deswegen wird Putin ihn auch weiter ernst nehmen müssen.
Jetzt dürfen wir in diesem ganzen weltweiten politischen Geschehen auch China als einen Player nicht vergessen. Brauchen wir alleine dafür schon die USA, um so für ein Gegengewicht zu sorgen, um das so in Grenzen zu halten?
Das ist ja was oft vermutet wird, weil Biden ja auch schon ein bisschen Richtung China, Richtung Indo-Pazifik geschwenkt hat, dass die USA einfach in China den größeren Gegner sehen als in Russland, weil Russland hauptsächlich von Rohstoffen lebt, China hingegen von Wissen und von der Entwicklung von Technologie. Und das ist immer eine größere Herausforderung, wenn man in der Technologie übertrumpft wird. Während wenn einer mehr Gas fördert, dann fördert der halt mehr Gas. Damit kann man noch eher umgehen. Dass die USA sich eben auf China konzentrieren, auf den Indo-Pazifik und deswegen Europa den Europäern überlassen wird, dass die hier ihre Probleme selbst lösen müssen.
SWR1-Leute, weiter mit der Expertin für Wehrtechnik und Verteidigung, Dorothee Frank. Eine Frage, die wir zum Ukraine-Krieg seit jetzt dann leider schon über 3 Jahren immer wieder stellen. Wie stehen die Chancen für ein Kriegsende? Da können Sie mir jetzt auch keine konkrete Prognose abgeben, aber wie schätzen Sie es ein?
Die Fronten sind schon so verhärtet oder so starr geworden. Gut, sie bewegen sich manchmal ein paar Kilometer, aber eigentlich kann man eine relativ stabilere Frontlinie erkennen. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs, nachdem Russland mit dem schnellen Angriff gescheitert ist, hat der höchste US-Soldat mal gesagt, das kann sich noch über Jahrzehnte hinziehen. 5 bis 10 Jahre hat er zuerst gesagt, später hat er es auf Jahrzehnte ausgeweitet. Es ist ein Abnutzungskrieg. Beide Nationen kriegen Systeme aus dem Ausland, um diesen Abnutzungskrieg weiterführen zu können. Von daher, es kann sehr lange dauern. Es kann aber auch, wenn eine Partei plötzlich zusammenbricht, weil die Menschen fehlen oder ihr System fehlen, kann es dann auch wieder schnell gehen. Aber ich fürchte doch, wenn sich in Russland nichts ändert, weil die Ukraine kann nicht kapitulieren. Man hat jetzt gesehen, es werden Kinder entführt aus den besetzten Gebieten, Frauen verschleppt, Männer verschleppt. Also die können nicht aufgeben, sonst wird ein Völkermord stattfinden und eine Umerziehung der Kinder. Russland könnte auch nicht kapitulieren natürlich, nicht gegen die Ukraine. Russland könnte einen Friedensvertrag aushandeln. Das könnte Putin aber auch nicht, weil Putin dann weiß, er ist weg vom Fenster. Und das könnte für ihn auch sein Ende bedeuten. Deswegen bleibt eigentlich die große Hoffnung auf einer, ich nenne es mal makaber, biologischen Lösung, weil Putin, wenn der mal auf natürliche Weise nicht mehr ist, könnte ein Nachfolger einen anständigen Frieden mit der EU und mit den USA verhandeln, der dann die Ukraine zumindest wieder befreien würde und sichern würde. Danach könnten NATO-Truppen in die Ukraine, um diesen Frieden zu schützen. Und Russland könnte dafür vielleicht Gelder erhalten, Hilfsgelder, um die Soldaten umzuschulen, Hilfsgelder, um die Industrie umzuswitchen, um von der Kriegswirtschaft auch wieder wegzukommen. Weil selbst wenn morgen Frieden wäre, die Soldaten sind da, die Kriegswirtschaft ist da, das Land wäre pleite, das wäre am Ende. Sie brauchen im Moment den Krieg, da muss denen finanziell rausgeholfen werden. Und da könnte die EU und könnten die USA einspringen, wahrscheinlich eher die EU. Nur das geht nur ohne Putin.
Wäre aber eine Drehung um 180 Grad des russischen Standpunkts.
Gut, das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Und die wirtschaftlichen Folgen wären ein Wiederaufstarken Russlands. Weil Russland verliert im Moment nicht nur Menschen und Material, sie verlieren ja auch ihre Lebensgrundlage. Wovon wollen die denn später mal einen Wohlstand aufbauen? Wovon wollen die mal leben? Wie wollen die wieder auf den technischen Stand und auf den Lebensstandard von Westeuropa kommen? Auf dem sie ja mal, sie waren ja auf einem guten Weg. Die Grundlage haben sie jetzt gar nicht mehr. Also die einzige Chance auch für die russischen Menschen ist eigentlich, dass Putin weg ist und ein Nachfolger wieder sich auf ein wirtschaftliches Niveau begibt.
Das aktive Kriegsgebiet, die Front, die wir schon besprochen haben, ist das eine. Aber es passiert ja auch ganz viel, hört man zumindest hinter den Kulissen, dass Unterhändler Friedensgespräche vorbereiten zwischen beiden Seiten. Für wie realistisch halten Sie das?
Die bisherigen Zeichen stehen sehr schlecht, weil eben keine Seite wirklich, also Russland will die Ukraine erobern, fertig. Die Ukraine will nicht erobert werden. In diesem Punkt kommt man auf keinen einzigen gemeinsamen Nenner.
Aussichtslos.
Ja.
Jetzt hat es von Bundesaußenminister Wadephul Ende Juni einen Besuch in der Ukraine gegeben. Ein Satz, der nachher transportiert wurde, war: Freiheit und Zukunft der Ukraine wäre die oberste Priorität deutscher Außenpolitik. Das ist eine schöne Aussage. Die muss man jetzt aber dann halt auch mal irgendwie füllen.
Ja, das Risiko ist nur, womit füllt man sie? Eigentlich müsste man sie mittlerweile mit Soldaten füllen, dann ist man in einem Weltkrieg drin. Will man nicht. Mit Waffensystemen füllen wird gemacht. Man muss aber gleichzeitig auch die Bundeswehr dafür ausrüsten, dass sie Russland abschrecken kann. Also es sind schöne Worte. Es wird auch viel gemacht durch Deutschland. Wir sind die zweitgrößten Geber. Aber es ist halt nichts, was die Ukraine zu einem Sieg führen muss, zwangsläufig. Weil ein Abnutzungskrieg eben durchaus auch zulasten der Ukraine weitergeht.
Kann die Ukraine in einem Punkt überhaupt nachher als Gewinner dastehen?
Der Gewinn der Ukraine wäre, dass sie ihr Staatsgebiet wieder hat, wie es vor dem Angriff war, inklusive Krim. Wobei jetzt auch schon einige Unterhändler sagen, ja, die Krim vielleicht, doch Krim, Russland oder sowas. Selenskyj hat ganz klar gesagt, auch die Krim ist nicht verhandelbar, besetzt ist besetzt. Das ist das Ziel der Ukraine.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Militärexpertin Dorothee Frank. Wir gucken auf die Reaktion der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Tommy hat geschrieben und fragt, warum macht die Ukraine eigentlich nicht mal einen Angriff auf Moskau oder eine andere größere Stadt, damit auch mal die russische Bevölkerung merkt, dass sie sich im Krieg befinden. Das wäre natürlich die nächste Eskalationsstufe vermutlich.
Ja, und ich glaube, das wird eben gescheut. Also es werden durchaus russische Städte schon angegriffen, aber ein Großangriff auf Moskau hätte wahrscheinlich tatsächlich die Antwort mit Nuklearwaffen. Und das wäre natürlich eine Eskalationsstufe, die auch in der Ukraine keiner will. Russland verfügt weiterhin über Atomwaffen. Und wenn die dann ganze Gebiete in der Ukraine verseuchen, wäre das eine Eskalationsstufe, die will keiner. Und deswegen wird, glaube ich, immer noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, was Angriffe auf das russische Territorium angeht.
Manfred Silberzahn aus Boxberg hat geschrieben, warum macht sich der Westen nicht ehrlich, dass er mit der NATO-Osterweiterung diesen Krieg provoziert hat? Diese Erkenntnis habe ich ohne russische Propaganda gewonnen, schreibt er. Das ist ein Dauerthema, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht.
Ja, aber die NATO-Osterweiterung hat sich ja weiter an die Landesgrenzen gehalten. Also Estland hat dann ja nicht plötzlich, als es Mitglied der NATO war, Russland angegriffen. Dasselbe gilt für alle anderen. Die haben in ihren eigenen Grenzen friedlich im Schutz der NATO vor Russland leben wollen. Und wäre die Ukraine in die NATO eingetreten oder hätte eintreten dürfen, dann wäre sie auch durch Russland nicht angegriffen worden. Also der einzige Schutz vor Russland ist die NATO. Und die NATO hat niemanden angegriffen. Die NATO hat in ihren Grenzen vor sich hingelebt, würde heute noch in ihren Grenzen vor sich hinleben oder macht es besser gesagt auch noch. Russland ist der Angreifer.
Rainer Grüneberg aus Grafenau hat geschrieben und wir hatten es vom Zustand der Bundeswehr und da geht es ihm ums Personal. Er sagt, eine erneute Einführung einer Bundeswehrpflicht ist unumgänglich. Zudem müssen im Zuge der Gleichberechtigung Frauen ebenso gemustert werden. Dem steht wahrscheinlich nichts im Wege.
Ich sehe es genauso, dem steht das Grundgesetz im Wege, weil im Grundgesetz steht das Verbot von Frauen im Wehrdienst. Meiner Ansicht nach gehört das geändert.
Also nicht mehr zeitgemäß.
Genau.
Dann hatten wir es davon, dass es der Dienst in der Bundeswehr, hatten Sie gesagt, mit den Beispielen, dass Familien alle 2-3 Jahre umziehen. Die Erfahrung haben Sie übrigens selber auch gemacht, wie ich erfahren habe, weil Ihr Vater bei der Bundeswehr war, dass das halt eben sehr familienunfreundlich ist. Da hat Ute geschrieben, aus langjähriger ehemaliger Tätigkeit als Zivilangestellte bei den US-Streitkräften möchte ich anmerken, dass dort die Soldaten auch alle 2 bis 3 Jahre den Dienstort wechseln müssen. Familienangehörige können erst ab einem höheren Dienstgrad mitgenommen werden. Militärische Auseinandersetzungen und Kriege sind eben kein 9-to-5-Job mit Feierabend und Familienleben wie gewohnt. Das stimmt wohl, da ist die Arbeitsgrundlage im Ernstfall eine komplett andere, aber trotzdem sollte man es mit berücksichtigen.
Auf jeden Fall. Weil wir befinden uns nicht im Krieg und warum sollte man die Bedingungen schlechter machen als notwendig? Man könnte Cluster in Deutschland fürs Heer schaffen, man könnte Cluster für die Marine schaffen, wo dann Dienstposten gewechselt werden, ohne dass man durch halb Deutschland ziehen müsste.
Und wir hatten es eben schon davon, die genauen Angaben die Opferangaben von beiden Seiten. Da hat sich Herr oder Frau Bauer aus dem Ostalbkreis gemeldet. Ich würde gerne mal erfahren, woher Sie, Frau Frank, diese Informationen haben, dass bereits 1 Million russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen wären. Das ist das Ergebnis einer Schätzung des in Washington ansässigen Instituts Center of Strategic and International Studies. Demnach sind zwischen 200 und 250.000 russische Soldaten in diesem Krieg gestorben.
Das ist einerseits der Unterschied zwischen gestorben und gefallen. Gefallen bedeutet so verwundet worden, dass die Menschen nicht mehr kämpfen können und auch erstmal verwundet versorgt werden müssen.
Muss aber nicht getötet sein.
Verstümmelung, alles Mögliche. Die Zahlen werden einerseits von den USA veröffentlicht, die Briten veröffentlichen Zahlen und die Ukrainer veröffentlichen Zahlen. Wir befinden uns im Moment auch in einem sehr gläsernen Krieg, wo Drohnenangriffe Bilder aufnehmen und anhand dieser Bilder auch die Verluste ausgerechnet werden können.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Das war sehr aufschlussreich. Dorothee Frank, Militärexpertin vom Defense Network. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.